Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast über Köthen. Hier sind wir wieder nach der Sommerpause. Heute sprechen wir natürlich über die Bundestagswahl. Wir haben ganz viele Infos über das Schloss Köthen eingesammelt. Wir sprechen über die Energiewende und über ein Schwein namens Jens. Na, habt ihr uns vermisst? Hat der ein oder andere vielleicht sogar gehofft, dass wir niemals wiederkommen? Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Podcast über Köthen und ich darf meine beiden Mit-Podcast-Freunde begrüßen in dieser illustren Runde. Hallo Martin.
Hallo Stefan.
Und hallo Julian.
Hallo.
Ja, es ist ein paar Wochen her, da saßen wir in Glauzig im Freibad. Wenn man heute rausguckt, will man da wahrscheinlich gar nicht mehr sitzen.
15 Grad. Wow.
Wie ist euer Jugendcamp zu Ende gegangen, Martin? Was war die, was haben die Kinder und Jugendlichen gelernt?
Dass man immer Mückenschutz dabei haben sollte. Ich glaube, das ist die schmerzhafte Erfahrung der Woche. Es gab ja Kinder, die mit, keine Ahnung, 18, 19 Stichen pro Bein und Tag rausgegangen sind. Also ich glaube, so viele Mücken habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Also dieses Jahr war es schon extrem, aber ja, ich glaube, es sind alle sehr begeistert nach Hause gefahren. Es sind auch kaum halbe Socken und Unterwäsche liegen geblieben. Also man hat immer so einen halben Sack voll irgendwie Reste, die denn keinem Kind gehören und wo die Eltern auch nicht wissen, wem es gehört. Aber das ist dann ganz normal. Ich glaube, die sind ganz glücklich nach Hause gefahren. Sind ja, wir hatten auch eine schöne Woche.
Genau, und seitdem ist viel passiert. Ganz, ganz viel. Aber fangen wir erstmal an, wie war denn euer Sommer? Du bist ja weiter durch die Gegend gekämmt und hast die Mücken gezählt.
Richtig, ja. Ich war an der Ostsee, auch mit dem Zelt und der Familie. Und das war ganz okay. Also wir haben die Wochen erwischt, die so halbwegs warm waren. Ich will jetzt nicht laut jammern, aber ich habe auch schon wärmere Sommer gehabt als diesen. Aber es war ganz okay. Und dann in der letzten Ferienwoche war ich ja mit Jugendlichen aus Köthen paddeln an der Müritz. Und das war bis auf 2 Tage Dauerregen richtig gut.
Habe ich da gerade ein bisschen vernommen, dass du dir ein bisschen mehr Klimawandel wünschen würdest?
Also wärmere Sommer wären okay. Ja.
Wo ist er, wenn man ihn mal braucht? Ne? Das ist genau. So, genau.
So schaut's aus.
Julian, was hast du Schönes gemacht?
Viel, viel geschlafen und ausgeruht tatsächlich nach meiner langen Klausurenphase. Und ich war auch viel unterwegs. Also ich war, kann man eigentlich schon fast sagen, einmal quer durch Deutschland gereist. Von Hamburg über Köln nach Dresden, nach Leipzig. Überall war ich. Ich habe ein bisschen die Schönheit Deutschlands angeschaut und es hat echt viel Spaß gemacht. Und jetzt geht es ja auch bald wieder los mit dem Semester. Und da bin ich auch schon sehr freudig und ich bin gespannt, was da so auf mich zukommt.
Wie läuft denn das Semester dieses Jahr jetzt? Ist das, seid ihr weiter zu Hause oder gehst du jetzt direkt mal hin und siehst die Professoren live?
Nein, ich gehe jetzt dann mal auch in die Schule. Also das Semester ist auf jeden Fall auf Präsenz angesetzt. Natürlich kann man das jetzt schlecht voraussagen, wie es sich entwickelt. Wir hatten das ja auch im letzten Jahr, da fing das Semester auch in Präsenz an, also das letzte Wintersemester. Und dann ging es dann auch in digital wieder über. Das kommt halt jetzt wirklich ganz drauf an, wie sich die Inzidenzzahlen entwickeln, ob denn auch die Studenten auch alle geimpft sind und getestet. Und dann wird entschieden, wie es sich weiterentwickelt. Aber ich denke mal, dass wir jetzt auch erstmal in Präsenz eine Weile bleiben. Was auch schön ist, ich habe tatsächlich einen Hörsaal bis jetzt nur einmal bei der ersten Veranstaltung gesehen. Ist auf jeden Fall dann auch ein anderes Erlebnis, wenn man nicht nur vorm Rechner sitzt, sondern dann auch in den großen Hörsaal den Professoren lauschen hört.
Und auch den Geruch des Wissens einsaugen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Ob das immer Geruch, ob das immer Geruch des Wissens ist, was in den Hörsaalen so vor sich hin war, aber das ist auch manchmal der Mittagsdöner.
Und Angstschweiß.
Aber man hört ja auch, wir sind heute nicht live zusammen, sondern wir haben uns heute nochmal digital zusammengeschaltet, weil es einfach auch so geht. Aber vielleicht haben wir demnächst auch eine kleine Überraschung für euch und dann könnt ihr uns auch mal besuchen und sowas. Ne? Vielleicht haben wir auch
beobachten.
Vielleicht haben wir auch wieder Gäste und Gästinnen und laden uns einfach irgendwo ein. Da sind wir ja immer noch für alles offen. Oder wollt ihr jetzt nur noch so unter uns? Hat euch das keinen Spaß gemacht, unsere kleine Kneipentour und sowas?
Doch, das war sehr gut. Schön. Aber ich stell mir das gerade so vor, wenn wir in so einem, keine Ahnung, sitzen und dann die Leute uns so anschauen, hinter einer Scheibe so dran klopfen wie Tiere.
Bitte nicht füttern, müssen wir so. Ja, so. Und der Sommer gipfelte in der vorigen Woche in der Bundestagswahl, lang erwartet. Dann da gewesen, ja, Wahlsieger deutschlandweit, die SPD, ja doch, also hat die meisten Stimmen zumindest bekommen, ob man jetzt bei knapp 25% von Sieger, kann man sich drüber streiten. Wie zufrieden seid ihr denn mit dem Ausgang der Bundestagswahl?
Ich würde sagen, also ich bin zufrieden, dass es vorbei ist, weil ich das Gefühl hatte, so die letzten 3 Wochen vor der Wahl ging mir das inzwischen richtig auf den Keks. Also eine Elefantenrunde nach der nächsten, dann nochmal irgendein Fernsehduell, dann wieder noch eine nächste Peinlichkeit von Herrn Laschet. Das tat mir auch ein bisschen leid irgendwann. Also irgendwie denke ich so, Mensch, der hat jeden Fettnapf mitgenommen, den man mitnehmen konnte. Und irgendwie ist dann auch so mein persönliches Mitgefühl dann immer mehr gestiegen. Und ich dachte, oh, lass es doch jetzt bitte einfach zu Ende gehen, bitte.
Mach einfach gar nichts mehr. Bleib einfach zu Hause. Mach nichts.
Ja, aber selbst das...
Dass nicht schlimmer werden.
Wahrscheinlich kann er selbst das nicht.
Das war schon ganz schön hart teilweise. Okay. Aber nee, tatsächlich diese Runden und dann immer noch eine Umfrage und dann ging es wieder einen halben Prozent nach Dahnheim. Am Ende, das Ergebnis, richtig überraschend war es nicht. Also gerade wenn man sich die Umfragentendenzen angeguckt hat der letzten Wochen, das war so ziemlich genau das, was man erwartet hat. Also es kommt, ich hätte mir an einigen Stellen ein bisschen eindeutigere Sachen gewünscht, weil ich glaube, so ein Dreierbündnis ist anstrengend und wird lange dauern, ehe es dazu kommt.
Ja, oder und vielleicht
so,
auch nicht.
So wie es am Wahlabend hieß, jetzt hören wir nochmal Angela zur Neujahrsansprache.
Da bin ich das mir aber gar nicht sein. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, da hat man im Vorfeld vielleicht schon die eine oder andere Weiche gestellt dieses Mal und auch aus den letzten Verhandlungen gelernt.
Das stimmt. So. Also ich bin auch ein bisschen zweigeteilt, was das Wahlergebnis angeht. Also natürlich auf Bundesebene, dass die SPD gewonnen hat, finde ich schön. Glaube ich auch, dass es da auch einen kleinen frischen Wind reinkommen könnte, auch vielleicht mit der Ampelkoalition. Was ich nicht so schön finde, ist tatsächlich das Wahlergebnis hier bei uns im Wahlkreis. Ich weiß nicht, wer das alles schon mitbekommen hat, aber da hat ja der Kai-Uwe Ziegler das Direktmandat geholt. Knapp vor CDU, ich glaube, 0,5% war das nur. Das war ganz, ganz knapp.
933 Stimmen.
Ja, also sehr, sehr knapp. Und das finde ich nicht ganz so schön. Aber ja, so ist halt Demokratie, da muss man halt auch mit diesem Ergebnis leben.
Da müssen wir jetzt alle mitleben. Die Frage ist ja immer, wäre es vermeidbar gewesen? Was haben vielleicht die anderen Parteien, die durchaus eine Chance hatten, für einen Fehler gemacht?
Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Denn die Zweitstimmen waren ja auch für den Gewinn der SPD, soweit
genau.
Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also das ist ja, das heißt irgendwie, haben die Kandidaten jeweils nicht so gezündet. Ist mein Eindruck. Ne? Also ich meine, für Herrn Wischkowski war es knapp, aber für Anne Stamm zum Beispiel, das hat mich ein bisschen gewundert, die war ein bisschen abgeschlagen in diesem Kopf-an-Kopf-Rennen. Weiß ich gar nicht, woran das lag. Sympathisches Gesicht. Und wenn man sie auch gesprochen hat, die war durchaus auskunftsfähig, sage ich mal. Also weiß ich nicht, woran das jetzt konkret lag, dass die so abgeschlagen waren. Von den anderen Parteien will ich eigentlich gar nicht reden, die waren so weit weg. Was mich gewundert hat, dass Jan Korte auch ziemlich weit weg war, aber vielleicht ist das auch.
Na gut, da muss ich jetzt aber auch mal ganz blöd fragen. Hast du Jan Korte irgendwann mal in den letzten 4 Jahren wie oft im Wahlkreis und in Köthen wahrgenommen?
Sehr oft. Tatsächlich. Echt? Der hat mich in Großpaschleben in der Zeit 2-mal besucht, zu unterschiedlichen Themen. Und in Köthen habe ich ihn auch mindestens 2-mal getroffen. Immer, also jeweils im Bereich thematisch passt er irgendwie mal mit der Initiative Willkommen in Köthen und nochmal wegen irgendwas anderem. Also den habe ich als von allen anderen Kandidatenparteien am häufigsten wahrgenommen. Auf dem 2. Platz kam bei mir dann Kees de Vries, den habe ich, glaube ich, in den 4 Jahren 2-mal getroffen, vielleicht 3-mal. Und ansonsten Die anderen hatten ja keine Chance, weil sie noch nicht da waren. Also meine Anne Stamm ist neu, wäre neu im Bundestag gewesen. Und Wischkowski war ja auch noch nicht Kandidat. Also ich meine, das geht auch nicht. Und der Ziegler war ja auch noch nicht im Bundestag. Das heißt, die fallen ja so ein bisschen raus. Aber die hatte ich schon. Also gerade Jan Kurt hatte ich relativ häufig wahrgenommen. So irgendwie jetzt.
Jetzt muss man natürlich auch mal sagen, Anne Stamm hat nebenbei ja auch noch einen Job gestemmt, zwei Kinder. Ne? Also da dann Wahlkampf zu machen, das muss man erst mal schaffen. Frank Wischkowski wurde, soweit ich das mitbekommen habe, freigestellt, um sich also voll und ganz dem Wahlkampf widmen zu können. Aber auch da haben wir ja unsere Erfahrungen gemacht. Ne? Wir haben ja, wenn wir das nochmal rekapituliert, wir hatten ja beim letzten Mal in unserer letzten Folge die Debatte auch ein Stück weit angestoßen bezüglich des Schlosses in Köthen, warum er da mit dem Podium saß. Das setzte sich ja dann noch sofort. Dann hat er euch auch angerufen?
Ja? Ja, wollte mal nachfragen, er wollte gerne sich dazu positionieren, was wir als Fragen gestellt haben.
Genau, die Möglichkeit, uns da eine Sprachnachricht zu schicken, hat er nicht wahrgenommen. Das hatte ich mit ihm ja so angeboten. Muss man ja auch noch dazu sagen. Und ich habe tatsächlich von einigen Stamm-CDU-Wählern gehört, ist dieses Jahr aufgrund des Direktkandidaten und von Laschet halt nicht drin, die CDU zu wählen. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, wäre es nicht strategisch, und gerade im Bereich Bitterfeld hat ja Kai-Uwe Ziegler richtig Land gemacht, hätte man das strategisch mit einem Uwe Schulze anders hinbekommen?
Zumindest was gut, die Bekanntheit strategisch, angeht. Wenn man über Strategie sprechen, also Strategie und CDU passt ja allgemein nicht so gut zusammen, das haben wir ja auch bei Armin Laschet gesehen, dass da die Strategie nicht ganz so aufgegangen ist. Von daher passt das eigentlich gut ins Bild, würde ich sagen. Es schließt halt der Kreis von sowohl von Bundes- als auch Kommunalebene.
Ja gut, der Kreisverband Anhalt-Bitterfeld kann ja da jetzt nicht mal was dafür. Ne, weil sie haben ja Uwe Schulz ins Rennen geschickt und wurden dann überstimmt. Auch da gibt es ja spannende Artikel.
Von den Mitgliedern halt,
genau. Ja, genau, da gibt es ja auch spannende Artikel, wie diese Wahl ablief, diese Nominierungsveranstaltung. Reicht dann aber halt nicht, nur nominiert zu sein und ganz viel Plakate hin und her zu fahren und sonst was. Also das, rechnen wir es uns doch mal aus. Im Endeffekt, wenn 933 Stimmen Unterschied sind, sagen wir mal gut rund 1000, das heißt, ein Kandidat braucht 500 Stimmen weniger, der andere braucht 500 Stimmen mehr, dann ist es durch. Mhm. Hätte, weiß ich nicht, also Bauchgefühl hätte klappen können.
Ja, ja klar. Auf alle Fälle.
Naja.
Am Ende kann es natürlich auch immer so eine Sache sein, was ist einen Tag vorher noch passiert im Fernsehen, wie ist meine Laune? Ne? Also ich habe bei 1000 Stimmen Unterschied, ist es wirklich eine haarklein. Auf der anderen Seite siehst du daneben natürlich die Verteilung der Stimmen für die Parteien, die Zweitstimme. Da war es deutlicher.
Na gut.
Das war ganz anders.
Naja, aber zwischen.
Anders. Das wundert mich so ein bisschen.
Ich habe es gerade offen. Also da hat die SPD 24%, die AfD 22,6% und die CDU 21,7%. Also das ist
aber wenn du dagegen
schon
sozusagen dieses Erststimmending daneben hältst, ist die Verteilung anders. Da ist die SPD auf Platz 3. Ja? Mit Anne Stamm, denke ich, oder? Ich
mir jetzt ja, geguckt. Stimmt. Genau, mit 28.000.
Ja. Also das ist irgendwie so, das passt irgendwie nicht so richtig. Offenbar haben die Leute dann doch, es ging nicht nach einer Laune. Das scheint irgendwie doch auch eine Idee dahinter gewesen zu sein. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass es bei so einer, dass das so auseinander geht. Sonst
Ja, also es war schon, glaube ich, auch eine für viele so eine Impulswahl. Vielleicht gerade in der Kabine nochmal umentschieden, denn auch da müssen wir ja ehrlich sein, wenn uns vor 3 Jahren jemand gesagt hätte, dass Olaf Scholz der beste der 3 Kandidaten ist in der subjektiven Wahrnehmung, wir hätten uns die Bäuche gehalten vor Lachen.
Hätten wir auch vom halben Jahr gemacht.
Ja, klar.
In der Tat.
Ne? Und da muss man ja die Frage dann vielleicht jetzt zumindest weg von der Bundespolitik, ob da nicht vielleicht auch Söder der Bessere gewesen wäre. Klar, hat vielleicht man jetzt 500 Mal gestellt ich habe auch in der Diskussionsrunde so ganz spannend gehört, da ging es dann darum, ja, und hätte man jetzt Habeck genommen statt der Baerbock, wo dann, weiß ich nicht mehr, wer es war, Renate Künast, Claudia Roth, eine von beiden war es, gesagt hat, naja, es wird doch logisch gewesen sein, dass man über beide Kandidaten der Grünen schon so eine Art Dossier hat, was können wir denen dann vorwerfen, wenn sie denn nominiert werden, wo haben sie irgendwann in ihrem Lebenslauf einen Fehler, wo haben sie eine Ecke drin, und ich glaube, das ist ja tatsächlich so in der Politik, da hat jeder über den anderen so eine Akte, wo dann reingeguckt wird und er sagt, ah hier, guck mal, du hast in der dritten Klasse abgeschrieben, zack, weg.
Aber das ist natürlich auch Unterschiede gab, was so die Berichterstattung anging, also vor allem auch die schwerpunktmäßige, also gerade so aus dem Bereich Springer fand ich schon beachtlich.
Ach gut, das ist ja jetzt auch nichts Neues und wir haben ja jetzt auch so unser eigenes Fox News in Deutschland. Das ist schon spannend, was da so läuft und was da auch so für Meinungen verbreitet werden und die man dann, ich finde das ja immer so komisch, man kann ja viele dieser Dinge so mit einfach mal einem Schritt weiterdenken schon wieder widerlegen. Und ich finde es da ehrlich gesagt schade, dass sich viele halt mit dieser einfachen Erklärung zufrieden geben. Dass sie einfach so nach dem Motto, ja, passt, fertig. Und Mitdenken ist nicht verboten.
Aber was ich ganz spannend fand, apropos einfache Erklärung, weil ich da nämlich gar keine so einfache Erklärung gefunden habe. Wir haben ja mit dem Jugendclub Martinskirche gemeinsam diese U18-Wahl durchgeführt. Die Anna Stanz hat da ganz viel gemacht. Das fand ich ganz cool, bin ich ganz froh. In der Freien Schule wurden 160 Stimmen abgegeben und wir haben auf der Straße vor dem Büro der Partnerschaft für Demokratie auch nochmal fast 50 Schülerinnen und Schüler rausgezogen und da überzeugt, ein Kreuz zu machen bei der U18-Wahl. Und das Ergebnis für Köthen war wirklich, also für mich, eine totale Überraschung.
Zwischenfrage, womit überzeugt man die? Freibier, Schnaps, Döner?
Dass es erstmal nichts kostet. Also, nee, das Ding ist, also ich habe das noch nie so intensiv gemacht, Leute auf der Straße ansprechen und so, dass sie was tun sollen, ne? Weil sofort alle immer erstmal, oh Gott, das kostet jetzt was, jetzt will er mir um ein Abo aufschwatzen und ich sage, ich bin ja der Pfarrer, also wenn, dann schwatze ich dir eine Taufe auf, aber das geht auch nicht so schnell, Wasser habe ich mich auch gar nicht dabei. Nee, aber die tatsächlich erstmal die Schülerinnen und Schüler, die erstmal so gucken, nicht von wegen, oh Gott, jetzt will der mir irgendein Abo aufschwatzen. Ich sage, nee, du sollst einfach mal ein Kreuz machen. Wir haben ein hohes Interesse daran zu wissen, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler abstimmen, damit wir mal eine Idee kriegen und damit es auch repräsentativ ist. Damit hat man sie dann meistens überzeugt. Und es waren über 200, die abgestimmt haben. Und das, wie gesagt, Erstaunlichste an dieser ist das Ergebnis, was so erstens vollkommen anders zu dem Ergebnis der Bundestagswahl war, aber auch noch vollkommen anders zum Gesamtergebnis der U18-Wahl in Deutschland. Denn in unserer Stadt hat die FDP die meisten Stimmen geholt.
Dankeschön, Dankeschön.
Und da waren wir erstmal völlig baff beim Ausziehen. Da haben wir gedacht, das ist erstaunlich, das kann doch gar nicht sein. Und dann haben wir überlegt, wie kann denn das sein? Und ich hatte es ja gesagt, also die meisten Abstimmenden kamen von einer freien Schule und dann hat es mich ja dann doch ein bisschen interessiert, gefragt, musste jetzt mal hingehen und habe mit der Direktorin der freien Schule gesprochen, weil ich hatte so einen Verdacht, dass vielleicht irgendein FDP-Mensch kurz vorher in der Schule war, so ein bisschen sich vorgestellt hat oder so und dass deshalb das sehr präsent ist. Aber sie hat gesagt, nee, gar nicht, sondern die Schülerinnen und Schüler, die sie gefragt hat, haben ihr im Prinzip geantwortet, dass es erstens, sie es überzeugend fand, dass die FDP extrem viele junge Menschen aufgestellt hat, also zumindest in Sachsen-Anhalt, auch bundesweit wahrscheinlich auch, aber Sachsen-Anhalt war halt im Blick, und dass das Thema Digitalisierung sozusagen für die Schülerinnen und Schüler so unglaublich wichtig war, dass es über allem stand, vermutlich auch unter diesem Eindruck des Lockdowns und des Fernunterrichts, den sie so hatten, dass das für sie quasi Prioritätenthema Nummer eins war. Und da haben die Schülerinnen und Schüler, also der FDP, am meisten zugetraut an Kompetenz zum Thema Digitalisierung. Das ist der Grund, warum das Ergebnis so ist, wie es ist. Die U18-Wahl hat die FDP gewonnen in Köthen. Das hört, hört.
Ja, ich werde mich nicht beschweren. Also alles gut. Ne? Sachsen-Anhalt weit. Ich habe es gerade eben offen gehabt. Jetzt ist es wieder weg. Sachsen-Anhalt. Ist das denn diese U18-Wahl? Ich ziehe nochmal zurück. Ich muss hier nochmal kurz. Ergebnis Bundestagswahl U18? Aber da hat doch nicht die, hat landesweit bei uns die CDU die U18-Wahl gewonnen? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Wir recherchieren das nochmal. Wir reichen
ich habe das, das bundesweite Ergebnis gesehen und da war es relativ eindeutig. Da hatten die Grünen 23% geholt. Und dann staffelte sich das so nach unten weg.
Genau, also wir werden das. Genau, die Grünen 21% habe ich hier in der Auflistung.
In Sachsen-Anhalt, oder?
Bundesweit.
Im Bundesweit. Ach so, 21.
Also in Sachsen-Anhalt habe ich. Also sehe ich jetzt hier tatsächlich die CDU vorn.
Bei Wahlen.u18. Wahlen.u18.org, ne?
Genau. Und dann kommt die SPD mit 15, dann kommt die Linke mit 11. FDP mit 11, Grüne mit 10.
Ja.
Hm.
Aber selbst da, gut, dann ist in Sachsen-Anhalt immer offenbar ein Sonderfall, was das angeht.
Aber
ist Sachsen-Anhalt nicht immer ein Sonderfall?
Ja, irgendwas ist ja immer.
Nee, also auch da komme ich. Aber hier wird mir auf einmal doch wieder deutschlandweit angezeigt. Na gut, wir werden uns das vielleicht nochmal genauer angucken. Oder
wir recherchieren das nochmal
genauer. Oder eben auch nicht. Jetzt haben wir ja erstmal ein bisschen Wahlruhe. Ne, wir um uns ringsrum, nächstes Jahr geht es weiter. In den ganzen Gemeinden, also Ost- und Imburgenland, südliches Anhalt, Aachen wählt nächstes Jahr einen Bürgermeister. Und wir sind also erst in 23 wieder dran.
Haben wir jetzt 2 Jahre Ruhe, ja?
Ja, solange nichts passiert und sich irgendwelche Parlamente auflösen und etc., haben wir jetzt bis 23 Ruhe, ja, glaube ich. 23 machen wir dann Oberbürgermeister. 24 machen wir Stadtrat, Kreistag. 25 machen wir Bundestag. 26 machen wir Landtag. Und irgendwann dazwischen auch nochmal Europaparlament.
Ja, guck an.
Also es wählt sich nicht aus. Die Qual der Wahl bleibt. Und ich glaube, zusammenfassend ist die Qual der Wahl auf vielen Ebenen für diese Bundestagswahl einfach das völlig treffende Zitat. Stimmt ihr mir dazu?
Ja, auf jeden Fall.
Natürlich stimmen wir dir dazu.
Ihr seid.
Aber in jedem Fall, ich glaube, was in jedem Fall Ergebnis dieser Wahl, also für mich auch war, dass ich offenbar eigentlich nicht so weitergehen sollte, wie es jetzt war. Also das scheint ja doch, und der Frust scheint ja irgendwie doch da gewesen zu sein. Trotz einer relativ hohen Beschäftigung, also ich meine, von Corona mal abgesehen, einer relativ prosperierenden Wirtschaft. Ne? Also ich meine, so insgesamt beschweren könnte man sich, wenn man jetzt Corona mal wegdenkt.
Aber irgendwas, ich glaube, findest du ja
so eine
immer.
Masse aus verschiedenen Dingen. Also ich glaube, das war natürlich auch der Kanzlerkandidat der Union, der die Prozente einschmelzen lassen hat. Dann wahrscheinlich auch das Thema Klima, obwohl das hier bei uns im Wahlkreis eigentlich überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, wenn man sich das Ergebnis der Grünen mal anschaut. Und dann natürlich auch der Scholz als Kanzlerkandidat und auch den Neuaufschwung oder die Neuausrichtung, die versprochen wurde. Ich glaube, das sind so verschiedene Faktoren, die damit eine Rolle spielen, die da am Ende das Wahlergebnis, so wie es jetzt ist, hervorgebracht haben.
Aber man muss auch ehrlich sein. Also gerade Thema Klima. Ne? Wir bauen den ÖPNV aus und alles wird gut. Als ich vor ein paar Wochen mich mal wagte zu fragen, wo denn die ganzen Busfahrer und Lokführer herkommen sollen und was denn eine attraktive Anbindung eines Dorfes ist, wo dann meinetwegen wie oft müsste denn dann in Wulfen ein Bus fahren und wo müsste der überall hinfahren? Das sind ja dann auch so alles Punkte. Und dann wurde ich ja noch dafür gescholten, dass Busfahrer das ist ja nun nicht das Problem, da die Arbeitskräfte zu finden. Aktuell habe ich jetzt irgendwo eine Nachricht gehört, da fallen jetzt 5 Buslinien aus in dem Landkreis, weil keine Busfahrer da sind. Guck nach Großbritannien, die haben keinen Sprit mehr zu tanken. Und auch bei uns beschwört man uns langsam darauf ein, dass die Logistik eben auch ein Fachkräftemangelproblem kriegt.
Ja, das mit dem Bussen, man muss da natürlich auch Schritte weiter denken. Es ist doch nicht gesagt, dass in Zukunft jeder Busfahrer braucht. Es geht ja auch ins autonome Fahren. Da gibt es zum Beispiel auch schon viele Linien in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel in Düsseldorf wird das gerade getestet und tatsächlich eine ganze Stadt mit autonomen Bussen fährt. Also ich glaube, das wird nicht das Problem sein. Wir müssen auch so ein bisschen aus dieses Klein-Klein-Denken raus, sondern noch ein bisschen größer denken, innovativ denken. Und ich glaube, die Wirtschaft und auch die ganzen Forschungsinstitute sind da gut dabei, da auch was zu entwickeln. Also es ist natürlich unrealistisch, alle halbe Stunde jedes Dorf Bus fahren zu lassen. Das kostet natürlich nicht nur Personal, sondern natürlich auch Arbeitskräfte, die wahrscheinlich nicht vorhanden sind, weil ja, aber ich keinen kenne oder wenig kenne, die wirklich sagen, Busfahren ist mein Traumjob.
Aber auch die auf der anderen Seite, ich finde ja, wir, selbst Köthen ist bahntechnisch recht gut angebunden. Also wir haben im Stundentakt, kommen wir nach Halle, wir kommen nach Magdeburg, wir kommen nach Dessau, wir kommen nach Rajersleben und vielen Dingen, die so dazwischen liegen. Mhm. Und wenn du dir manchmal die Züge so anguckst, wenn man dann an der Schranke wartet in seinem Auto, dann sitzen da drei Leute drin. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist es jetzt für die Klimabilanz besser, wenn die drei Leute in dem Zug sitzen oder wenn sie mit ihrem Auto gefahren werden?
Na, wenn das der Zug natürlich mit Strom, erneuerbaren Energien, mit Grünstrom betrieben wird, ist es natürlich klimaneutraler als mit dem Auto zu fahren. Aber das ist natürlich nicht überall der Fall. Also wenn ich zum Beispiel die Strecke Dessau und Aschersleben anschaue, das ist ja noch eine Diesellok.
Aber kriegen wir denn da tatsächlich, also auch das war ja eine Frage im Wahlkampf. Ich glaube, wir arbeiten jetzt hier gerade so den Wahlkampf auf, aber es ist auch mal spannend, da mit euch nochmal drüber zu diskutieren. Haben wir denn überhaupt genug Strom für diese Energiewende und auch die Mobilitätswende oder kommt man da auch irgendwann an seine Grenzen? Wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass so eine komplette Rüstungsbreite über Nacht sein Auto laden will, frage ich mich dann, wo stehen da A, die Ladesäulen und B, wo kommt der Strom her?
Na, ich glaube, wir müssen immer auch am Verbrauch arbeiten. Und da, das geht ja um, ohne smarte Netze wird es sowieso nicht gehen, glaube ich. Und auch die Frage tatsächlich, das, was wir in Digitalisierung nachzuholen haben, hängt ja auch unmittelbar damit zusammen. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass ein Zug, der da fährt, wo nur drei Leute drin sitzen, müsste auch nicht in der vollen Länge fahren. Ne? Also die Frage ist, können solche Systeme auch so gesteuert werden? Kannst du quasi...
Es ist ja bloß so ein Triebwagen.
Naja, gut, wenn es nur so ein Triebwagen ist, dann geht es natürlich nicht. Aber hier, sobald es drei Hänger hat, ist die Frage, ja, brauchst du drei Hänger oder könntest du mit einem Hänger fahren? Das könnte man ja im Vorfeld, wenn man das sozusagen auch in Algorithmus auskaspern lässt. Wann ist die Auslastung wie hoch? Wie viele Züge müssen, also wie viel müssen wirklich fahren? Wie viel können fahren? Und auch die Frage, wann verbrauche ich Strom? Müssen die Autos wirklich alle gleichzeitig über Nacht vollladen? Oder weiß der Algorithmus schon, dass derjenige immer um 8 Uhr losfährt und dann erst 80% vollgeladenes Auto braucht? Und nicht, und dann kann die Autos auch gestaffelt geladen werden in der Rüstungsbreite. Ne? Also,
wann seid ihr das letzte Mal Zug gefahren?
Vom Flughafen nach Hause.
Wann war das?
Ich glaube, es ist schon ein ganzes Stückchen her, als ich letztes Mal Zug gefahren bin. Oh, Martin, bin ich hier gerade ins Wort gefallen, es tut mir leid.
Nee, alles gut. Ich überlege gerade, wann war das? Wann war das? Anfang September.
Bin auch
und das Problem, und da kam schon das erste Problem, Stefan. Wenn man vom neuen Hauptstadtflughafen, der, wie für mich total überraschend war, total auf solche Laufbänder verzichtet, sondern du musst laufen. Wenn du von dem nach Köthen fahren willst, kommst du nur bis einem Nest 20 Minuten vor Dessau, denn da ist die Strecke zwischen diesem und Dessau ist komplett gesperrt. Das heißt, du steigst dort mitten an der Pampa aus und musst einen Schienenersatzverkehr einsteigen.
Hüterbock bestimmt oder Jeberbergfrieden.
Nee, das ist viel zu groß. Es ist viel, viel kleiner. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß.
Hohenwulsch.
Du steckst da irgendwo mitten in einer Pampe aus und denkst so, oh.
Ich bin auch zur Monatswende September Zug gefahren, genau im Bahnstreik. War schön. Aber ich muss sagen, die Bahn hatte das gut geregelt. Also muss ich tatsächlich ein Lob aussprechen. Also die Beratung, die Wartezeiten an den Infoschaltern war gut und auch das dann gut. Ich bin 2 Stunden später dann dort von Frankfurt weggekommen. Dafür war der Zug dann doppelt so lang. So hatte dann auch tatsächlich doch jeder noch einen Sitzplatz. Also muss ich sagen, war dann doch sehr gut organisiert. Ja, da können wir ruhig mal applaudieren oder auch nicht. Aber wir haben, wenn wir sind ja der Podcast zum Mitmachen. Man darf uns ja ständig gerne Nachrichten schicken. Man darf uns kontaktieren. Und da haben wir ja auch unseren Julian, der uns gerne nochmal sagt, auf welchen Wegen unsere Hörerinnen und Hörer mit uns in Kontakt treten können. Sie können uns natürlich zum einen an der Supermarktkasse oder wo auch immer Sie uns treffen, beim Tanken, beim Warten an der Ampel oder an der Bahnschranke. Julian, was haben wir denn aber noch für Möglichkeiten?
Per Post
Briefbaube!
Schreib uns doch mal einen Brief!
Nein, ich finde es total schön, Briefe zu kriegen. Also wir freuen uns auch sehr, wenn uns jemand einen Brief schreibt.
Das. Solange es keine Rechnung ist.
Ich freue mich auch immer, wenn ein Brief vom Finanzamt kommt. Wunderbar, es gibt nichts Besseres. So, also jetzt natürlich, wir haben ja gerade über erneuerbare Energien und die digitale Zukunft gesprochen und das kann man natürlich erreichen über die E-Post, genannt auch E-Mail. Über köthen@kirche-anhalt.de, da könnt ihr uns gerne Nachricht schreiben oder eine Sprachnachricht oder alles Mögliche. Sprachnachrichten könnt ihr es auch schicken über WhatsApp. Die Nummer zum Glück oder auch nicht lautet 01522 666 9373.
Ich muss das Handy erstmal wieder laden. Fällt mir dabei
auf. Oh, da sind bestimmt schon hunderte von Nachrichten drauf. Nein. Haben die nicht angehört. Oh je, Stefan, das gibt Ärger. Und ihr könnt uns natürlich hören, ihr hört uns ja gerade schon, über alle gängigen Podcast-Plattformen, über Spotify, Apple und die es alle noch so gibt und natürlich auch über Facebook könnt ihr uns dann auch Nachrichten schreiben und die Links zu unserem Podcast bekommen.
Genau, also ihr könnt uns natürlich auch gern alles, was wir jetzt so bisher diskutiert haben, erneuerbare Energien, die Wahl etc., schickt uns einfach eure Meinung und dann nehmen wir das mit in die Sendung auf. Und aus der letzten Folge, dort haben wir ja auch über die Sanierungsarbeiten am Schloss gesprochen und haben uns da so ein bisschen gefragt, wieso, weshalb, warum, was passiert da, was ist in den vergangenen Jahren passiert. Und unser treuer Hörer, der ehemalige Oberbürgermeister, also der Ex-Ex-Oberbürgermeister Rainer Elze, hat uns hier eine Nachricht geschickt oder sogar zwei. Und ich würde sagen, da hören wir mal rein, oder?
Gerne.
Lieber Martin, lieber Stefan, lieber Julian, ihr habt euch an die Sommerpause verabschiedet. Schade, aber ihr kommt ja bald wieder. Und ich will zu eurem letzten Podcast nur noch eine kleine Ergänzung bringen, wo es um das wichtige Thema Schloss ging. Und Julian ja berichtet hatte, dass seitens der Stiftung geäußert wurde, dass seit der Gründung vor rund 25 Jahren rund 180 Millionen Euro an Investitionen getätigt wurden. Ihr hattet euch die Frage gestellt, wo denn das im Köthener Schloss alles verbaut wurde. Dazu die kleine Information. Diese Summe bezieht sich auf alle Objekte der Stiftung, also nicht ausschließlich auf das Köthener Schloss. Und der Zusammenhang war der, dass der Stiftungsdirektor auf die Dimension hinweisen wollte. Also in 25 Jahren hat man 180 Millionen verbaut und jetzt hat man eine Summe von 200 Millionen zusätzlich zu dem, was normal abläuft. Und die soll man in circa 5 Jahren verbauen. Das ist natürlich wirklich eine gewaltige Herausforderung, wo sie auch jede Menge Stellen jetzt von Bauen bis zur Verwaltung ausgeschrieben haben. Und ich natürlich auch hoffe, dass sie fachlich gutes Personal finden, um diese Riesensumme umzusetzen, was definitiv eine große Herausforderung, aber eben auch eine schöne Chance für die Stadt Köthen ist. Damit ist natürlich nicht die Frage beantwortet, was im Schloss Köthen alles in den letzten Jahren oder Jahrzehnten seit der Wende passiert ist. Das reicht eigentlich für mehrere Bücher. Ich versuche es mal mit der Kurzfassung. Also zur Wende war ja noch nicht ganz klar, wo das Eigentum mal zugeordnet wird. Der damalige Museumsdirektor Günter Hoppe hat sich sehr stark gemacht, dass wir als Stadt Köthen die Verantwortung übernehmen, wohl ahnend, dass wir nicht Eigentümer des Schlosses werden. Und das Land war froh, dass sie erst mal ein paar Jahre Ruhe hatten. Denn das Schloss war in einem katastrophalen Zustand. Alle Dächer undicht, die Sanitäranlagen katastrophal. Die Entwässerung von allen Sanitäranlagen erfolgte zum Beispiel in den Schlossteich. Braunkohleheizung und Fenster undicht kaputt. Wir haben also erstmal alle Dächer gedeckt, die Entwässerung in Ordnung gebracht, dann die Schlosskapelle fertig gebaut, nebenbei das Dürrebundhaus komplett saniert. Unter dem Spiegelsaal war ja mal eine Schule, das heißt, die Zimmer waren einzeln vom steinernen Gang zugänglich, nicht durchgängig, wie es jetzt ist. Und der steinerne Gang war völlig zugeschüttet. Dafür gab es große Schulfenster. Das ist alles also wirklich auf Rohbauzustand zurückgebaut und wieder in den Originalzustand, wie er jetzt zu sehen ist, dann gebaut worden. Die Wendeltreppen waren wegen den Schülern und der Sicherheit zur Hälfte zugemauert. Das haben wir wieder freigelegt. Und das wahrscheinlich Wichtigste, was viele gar nicht mehr auf dem Schirm haben, im Schloss Innenhof stand ein quadratischer Dreigeschosser Backsteinbau. Und Günter Hoppe hat 1992 vehement für den Abriss gestritten. Das war nicht ebenso einfach zu vermitteln, weil kurz nach der Wende gab es für viele ganz andere Probleme, als jetzt so eine alte Klamotte abzureißen. Gegen den Widerstand der damals größten Fraktion im Stadtrat haben wir dann aber den Abriss beschlossen. Dafür 100.000 D-Mark einer Spende von Bachliebhabern aus Höxter genutzt und 200.000 D-Mark Fördermittel vom Land. Wenige Monate später ist dann eine meiner schönsten Erinnerungen meiner Dienstzeit. Da kamen drei hohe Beamte aus dem Innenministerium und legten uns die Pläne vor für die Sanierung des Gefängnisses zur zukünftigen Nutzung als Polizeidienststelle. Wie ich den Westjuristen erklärt habe, dass ich ihr Gefängnis mit ihrer finanziellen Unterstützung abgerissen habe, das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. 1994 ist das Schloss dann zum Land, später in die Stiftung überführt worden. Und bis dahin hat die Stadt Köthen so circa 10 Millionen D-Mark in das Schloss investiert. Dann passierte erstmal viele Jahre relativ wenig, beziehungsweise immer nur dann, wenn die Stadt aktiv wurde und sich finanziell engagierte. Das hing damit zusammen, dass der damalige Stiftungsdirektor seine Schwerpunkte am eigenen Sitz in Leitzgau und in Michaelstein gesehen hat. Richtig Bewegung kam im Schloss dann wieder 2001. Damals habe ich als Staatssekretär im Finanzministerium den Neubau des Amtsgerichtes in der Hallischen Straße angeschoben. Damit war nicht nur der Sitz des Amtsgerichtes Köthen überhaupt gesichert, sondern im Schloss konnten eben auch die entsprechenden Räume freigezogen werden. Und dann habe ich noch 10 Millionen Euro aus dem Kulturprogramm des Bundes für die neuen Bundesländer im Haushalt losgelöst und mit Unterstützung des damaligen Kultusministers Gerd Harms auch gegen den Willen der Stiftung in den Investitionsplan reingeschoben, der Stiftung, sodass damit das Veranstaltungszentrum entstanden ist. Dann war noch ein wichtiger Meilenstein das Prinzessinnenhaus mit der dazugehörigen Fläche, die ja vormals von der Polizei genutzt wurde, zu kaufen. Da gab es nämlich auch vom Land andere Pläne. Und auch der Umzug der Musikschule in den Marstall war natürlich noch ein ganz wichtiger Investitionspunkt. Ich schätze, seit 1990 sind ca. 25 Millionen Euro in das Köthener Schloss geflossen.
Ja, seid ihr noch da?
Ja, natürlich. Hallo, herzlich willkommen zurück.
Das war jetzt umfangreich und ich glaube, jetzt haben wir alle Infos rund ums Schloss und was da sozusagen, wo ich diese Summe zusammensetze, sehr ausführlich bekommen. Vielen Dank dafür, Rainer.
Gern mehr davon.
Aber jetzt haben wir in der Vergangenheit geschwelgt. Es gibt auch eine Zukunft in Köthen. Lasst uns mal kurz noch auf das Wochenende gucken. Da ist einiges los.
Echt? Hast du uns da einen kleinen Tipp mitgebracht, wo wir hingehen können, was wir machen können?
Na klar, wir waren ja gerade beim Thema Energiewende. Und wisst ihr, wie Energie richtig gewandelt wird? Aus Kraftstoff in Vortrieb mit Motorsport. Der Motorsportclub Köthen macht seinen Klassiker, wie immer. An einem Wochenende, ich weiß nicht, das haben einige vielleicht auch schon wahrgenommen, die ersten Schilder sind schon angebracht, so kleine Orange. Und da gibt es ja auch diese historischen Autos, das immer ziemlich cool zu sehen und auch zu hören ist. Und ich glaube, diesmal ist das Starterfeld noch größer als sonst. Also wer mal ein bisschen da vorbeigehen will, Benzingeruch schnuppern rings um, ich weiß nicht, die fahren eigentlich immer da an der Läditzer Straße, ne? runter um da, den Edeka drumherum.
Genau, dahinter am Edeka, ja. Und dann so an der Lebenshilfe dort die Ecke.
Genau, ja. Also das lohnt sich sicher. Schaut da mal vorbei. Ich glaube, das meiste ist am 2. dann los, aber es geht am Freitag eigentlich schon abends los. Ne?
Die Formel 1 von Köthen.
Genau.
Solange es die Köthen uns noch erlauben.
Historische Autos gehen auch immer. Eine andere Sache, für die ich ganz besonders Werbung machen möchte, noch fürs Wochenende, ist nämlich, eigentlich hätte ich jetzt gerne was zu unserem Einheitsfest oder zum Fest der Vereine erzählt am Wochenende, was wir im letzten Jahr das erste Mal gemacht haben.
Kommt Einheits davon einheizen? Also das Einheitsfest? Weil es wird ja langsam Winter, die Heizungen werden angestellt.
Zum Tag der Deutschen Einheit natürlich, am 3. Oktober. Hatten wir im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit der Stadt so ein kurzes, kleines Fest der Vereine aufgestellt, auf die Beine gestellt. Das war wirklich schön. Das Verrückte daran ist natürlich, dass wir das im letzten Jahr, wo das Corona immer noch viel, viel höher schwappte, wir das eigentlich relativ entspannt machen konnten, mit Abstand draußen, auf dem Marktplatz, alles gut. In diesem Jahr war das leider nicht so möglich. Und so haben wir uns, Bernd Hauschild und ich, haben uns dann nochmal in die Augen geguckt und gesagt, also weißt du, wenn wir am Tag der Deutschen Einheit, wo wir ja eigentlich feierlich begehen, dass die Mauer in Deutschland gefallen ist und wir wieder innerdeutsch zusammenwachsen, wenn wir dann auf dem Marktplatz einen Bauzaun drumherum ziehen müssen und Einlasskontrollen machen zum Thema 3G, dann ist das irgendwie, passt das inhaltlich überhaupt nicht. Und so, dass wir uns dann schweren Herzens entschlossen haben, auch allen Vereinen, die sich schon angemeldet hatten, das waren einige, abzusagen und zu sagen, Leute, das bringt nichts, das erzeugt nur Frust und wir sind alle dann nicht zufrieden und lasst uns irgendwie im nächsten Jahr das dann richtig machen wieder und in diesem Jahr gucken wir mal, was wir für eine Ersatzaktion hinbekommen, vielleicht irgendwas, was ein bisschen cool ist, wo man viele Leute beteiligen kann. Und so sind wir auf den langen Schal gekommen. Also wir haben jetzt verteilt über 240 Stoffschals, 20 mal 50 Zentimeter in der ganzen Stadt, haben viele Leute sich beteiligt, gemalt. Und aus diesen Schals wird am Sonntag ein großes Band der Vielfalt aus Köthen zusammengepappt, getackert. Und daraus wird ein langes Band entstehen. Und wenn das, also so wie jetzt der Rücklauf ist, lassen wir das oben vom Kirchturm runter und es wird bis unten reichen. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf diese Aktion und hoffe, dass die Knoten dann auch halten und alles. Das wird ganz spannend.
Kletterst du dann dran hinunter?
Nein, bestimmt nicht. Das ist ja wirklich nur Bettlakenstoff. Also ich habe ein etwas höheres Kampfgewicht, sage ich mal vorsichtig, und das wird den Stoff nicht halten. Genau, aber herzliche Einladung dazu, kommt gerne auf den Markt. Ab 13 Uhr sitzt der Niemann da und der wird das zusammenknoten. 14 Uhr ist sowieso der ökumenische Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit mit der Nationalhymne am Schluss. Herzliche Einladung dazu, wer schon immer mal die Nationalhymne singen wollte und dazu nicht in ein Stadion gehen will, hat die Chance, in der Jakobskirche mit uns am Ende des Gottesdienstes die Nationalhymne zu singen. Genau, für viele ist das ja mit einem ganz besonderen Gefühl auch verbunden. Also ich kenne gar keine andere Nationalhymne. Ich bin Spätgeborener quasi. Aber ich habe auch schon viele Leute gesprochen, für die das was ganz Besonderes ist, eben nicht mehr diese DDR-Hymne zu singen, sondern wirklich eine Hymne, die uns verbindet. Und ja, ist schon mal was Besonderes.
War das jetzt schon die Antwort auf unsere sonst eigentlich immer abschließende Sonntagsfrage? Hast du das gleich mit verklöppelt?
Also fast. Also es ist ja am Sonntag gleichzeitig auch noch, das ist ganz witzig, das war im letzten Jahr auch schon so, der Sonntag für den Erntedank, fürs Erntedankfest. Und da passt das total gut. Da geht es ja darum, dass man sozusagen auch ein bisschen dankbar ist für das, was in diesem Jahr geworden ist, was gewachsen ist. Also ganz früher, ne, wo das noch viel, viel ländlicher geprägt war hier alles, ging es auch darum, die Ernte ist gut geworden. Wir sind auch dankbar dafür, dass das so ist. Und das Erntedankfest hat natürlich auch jetzt in den Jahren, seit wir von der Landwirtschaftsgesellschaft sozusagen in die Industriegesellschaft gekommen sind, auch einen viel weiteren Rahmen bekommen, dass wir jetzt auch für viel mehr dankbar sein können. Und ich finde es ganz besonders, an dem Tag der Deutschen Einheit einfach auch dankbar zu sein, dass es diese Einheit überhaupt gibt. Ne, dass auch ganz viele Leute damals auf die Straße gegangen sind, und dass wir, ich war jetzt neulich in Leipzig, habe mir diese Säule da vor der Nikolaikirche angeguckt, die da draußen steht, die so ein bisschen daran erinnern soll, wie die Leute da mit den Kerzen auf die Straße gegangen sind. Und dass das wirklich auch was ist, wo man sagt, dass man dankbar sein kann, dass es funktioniert hat, dass das da nicht eskaliert ist bei diesen Demos und so. Und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir da nochmal dran denken. Und dass es auch gut ist, dass wir das als Feiertag haben. Und dass das auch noch auf den Erntedanktag fällt, ist ein Geschenk des Himmels. herzliche Einladung, also zum Sonntag.
Also
herzlichen Dank und Tag der Deutschen Einheit.
Also danke, danke, danke auf gut Deutsch.
Genau.
Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Danke, 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 dass ihr wieder dabei wart. Danke fürs Zuhören bei unserer ersten Folge nach der Sommerpause des Podcasts über Köthen. Wir sind jetzt nächste Woche wieder da. Was wir uns dort alles Illustres einfallen lassen, lasst euch überraschen. Aber wir haben da schon einige tolle Ideen. Wenn ich so in unsere Liste gucke, dann steht da bereits noch nichts. Ein Schwein? Zeigst du mir hier gerade ein kleines... Ach doch, lass das Schweinchen doch mal... Man nimmt es mal näher ans Mikro, das grunzt so. Schön. Also,
das
Martin,
ist mein Gummischwein, das heißt Jens, weil es ein Spanferkel ist. Und der braucht ein bisschen. Der sitzt auf meinem Schreibtisch immer, nur wenn ich genervt bin. Bei Videokonferenz mache ich...
Und schiebst es dann. Oh, du bist gerade genervt. Na gut, dann lass uns Schluss machen. Tschüssi, bis nächste Woche. Wir
ein
winken.
Schönes Wochenende euch allen.
Ciao. Du bist nicht wirklich genervt gewesen, oder?
Nein, aber ich liebe dieses Schwein immer, wenn es mich anguckt.
Benennst du das dann jetzt um, wenn der nicht wieder Minister wird?
Ich weiß nicht. Karl?
Armin. Das würde bei dir auf verschiedenen Ebenen passen.